Ich habe heute vielleicht eine etwas ungewöhnliche Auferstehungsgeschichte mitgebracht, obwohl so ungewöhnlich ist sie eigentlich gar nicht. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und ihr habt wahrscheinlich schon mal alle von den Emmaus-Jüngern gehört, oder? Wer kennt die Emmaus-Jünger nicht? Traut sich jetzt wahrscheinlich keiner. Vielleicht kurz ein paar Hintergründe. Jesus ist am Kreuz gestorben und zwei Personen aus dem Jüngerkreis von Jesus sind nach Emmaus unterwegs. Vermutlich wohnten sie da. Der auferstandene Jesus tritt zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht als den Auferstandenen. Sie erkennen ihn noch nicht mal als Jesus. Für sie scheint es ein Fremder zu sein. Und gemeinsam gehen sie weiter. Wer waren diese beiden Jünger? Es gibt Vermutungen. Also einer ist ganz sicher, der wurde genannt, Kleopas. Aber die andere Person, man rätselt so ein bisschen. Es könnte vielleicht Jakobus gewesen sein. Es könnte aber auch vielleicht seine Frau gewesen sein, die auch Maria hieß und mit ihm zusammen in Emmaus gewohnt hat. Denn das Ganze endet ja bei ihnen zu Hause, als Jesus mit ihnen das Brot bricht. Egal, wer letzten Endes die beiden Jünger gewesen sind, sie hatten eine exklusive Zeit mit dem Auferstandenen. Und Jesus hat ihnen ja von dem berichtet, wo aus den alten Schriften her es völlig logisch ist, nicht anders kommen konnte, als Gottes Sohn am Kreuz stirbt und dass gerade da alles vollbracht wird. Und egal, ob es jetzt vielleicht ein Ehecoaching war, das die beiden erlebt haben, oder ob es vielleicht die erste Zweierschaft war, wo Jesus mittendrin gewesen ist, diese Begegnung verändert sie total. Erst recht, als sie am Ende die Augen geöffnet bekommen und Jesus als den Auferstandenen erkennen. Und ich möchte mit euch in der Predigt so ein bisschen auch einsteigen, wo wir im Alltag, glaube ich, manchmal auch nicht die Augen immer für Jesus haben. Und wie wir aus dieser Geschichte auch lernen können. Lernen können, dass der Auferstandene nicht durch den Heiligen Geist immer noch mitten unter uns ist, sondern dass er uns ganz persönlich gerade da begegnen möchte, wo wir es manchmal am wenigsten erwarten. Und die Emmaus-Jünger, es ist ja eine richtige Tradition geworden. Also vor allem auch in Österreich, aber auch in anderen Ländern gibt es den Emmaus-Gang oder auch den Emmaus-Tag. Es geht darum, dass man bewusst mehrere Stunden unterwegs ist von Punkt A nach Punkt B und dass man das Ganze verbindet mit Liedern, mit Gebeten und auch mit dem, dass man in der Schrift in Gottes Wort liest. Und das traditionellerweise am Ostermontag, obwohl diese Geschichte eigentlich noch am Auferstehungstag abends passiert ist. Und der Emmausgang oder auch der Emmaustag hat auch so diese Tradition, dass man bewusst aus Jerusalem rausgeht, aus dem Schweren, aus der Enttäuschung, aus dem, wo Jesus am Kreuz gestorben und nicht, wie man erhofft hat, als König einzieht, also auch aus der Verzweiflung, aus den Zweifeln, auf den ganzen Fragen und dass man sich aufmacht nach Emmaus im doppelten Sinne. Emmaus, die Stadt übersetzt, bedeutet Warmbrunnen an warmen Quellen und Emmaus steht für das, wo es dann eben die Hoffnung ist und wo dann eben wirklich man aufatmen kann. Und natürlich auf dem Weg, dass man dem Auferstandenen begegnet, der Emmausgang als etwas, wo man auch eine persönliche Begegnung mit Jesus sucht. Das fand ich ganz interessant vom Hintergrund her, von dem, was der Emmausgang eigentlich bedeutet. Und hier auf dem Bild sehen wir auch so diese drei Schatten und Jesus mitten unter ihnen als der Auferstandene, der trotzdem noch nicht erkannt wird. Ja, lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und vielleicht, Rudi, kannst du einfach so weiterblättern, wie der Text dann ist. Und zwar ist es Lukas Evangelium Kapitel 24 und ich lese ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben wir unseren führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Und da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Sagten sie zueinander. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für das, was wir über deine Auferstehung lesen dürfen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch heute dein Wort aufschließt, dass es tief in unser Herz eindringen kann, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen von dem, was du am Kreuz und darüber hinaus getan hast. Segne du jeden Einzelnen, segne du diese Zeit. Amen. Ja, ich habe den ersten Punkt genannt. Oh, das ist falsch. Gucken wir mal, ob es müsste jetzt eigentlich kommen, wie oft Jesus mit uns unterwegs ist. Okay, dann mach lieber aus. Schade. Habe ich dir die falsche gegeben? Der erste Punkt meiner Predigt ist eigentlich, wie oft ist Jesus mit uns unterwegs? Und wie oft erkennen wir ihn nicht? Also ich finde das ein total starkes Bild. Und ich hatte mir auch schon überlegt, ob es sowas wie einen Sketch gibt, den ich mit irgendjemandem mache, aber es war dann doch etwas zu spontan, wo man zu dritt oder zu zweit eines Weges geht und der eine immer sagt, ich sehe Jesus nicht, ich spüre ihn nicht, wo ist er denn? Und der andere sagt, ja, hast du nicht erlebt dort, an diesem Tag, da hat er dich eigentlich total reich beschenkt und das hätte viel schlimmer ausgehen können. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber guck mal, einen Tag später, das war eigentlich wie eine Gebetserhörung. Nein, habe ich nicht erlebt und so weiter. Also ich erspare euch jetzt die Details. Jedenfalls es geht darum, Wo hast du in deinem Leben immer wieder Situationen, wo du denkst, Jesus ist nicht da? Wo du denkst, ich glaube zwar an ihn, aber ich spüre und erlebe ihn nicht. Oder wo du denkst, wenn es ihn wirklich gibt, warum hat er das zugelassen? Warum hat er dort nicht eingegriffen? Und wo Jesus eigentlich neben dir steht. Und wo es vielleicht auch sogar Menschen gibt, die dir zur Seite stehen und wo es darum geht, inwieweit erkennst du ihn oder inwieweit lässt du ihn überhaupt in dein Leben hineinreden. Und Jesus ist hier total radikal. Also er sagt zu den Jüngern in Vers 25, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, euer Herz ist träge und schwerfällig. Und ich dachte mir, das ist eine harte Botschaft, aber eigentlich, sie stimmt heute noch. Die Jünger damals, die beiden, aber auch die anderen, sie hingen an ihren inneren Vorstellungen fest, wie Jesus in dieser Welt sich als König erweisen sollte. Und bis heute hängen die Juden ja zum Teil an dieser Vorstellung fest, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als König, dann nimmt er die Herrschaft ein und hat ganz klar die Macht. Und weil diese Vorstellung nicht erfüllt wurde, ist die Enttäuschung groß. Das Wort Enttäuschung ist ja auch ganz interessant. Enttäuschung heißt eigentlich übersetzt von einer Täuschung befreit werden. Klingt heftig und tut meistens sehr weh, weil natürlich mit dem ganz viel Hoffnung und ganz viel Perspektive verbunden gewesen ist. Aber die Frage an uns heute ist, wo klebst du auch immer wieder an eigenen Vorstellungen fest? Wo versuchst du mit Gebeten auch Gott dahin zu treiben, dass er möglichst das tut, was du willst, was du dir erhoffst? Und wo ist Jesus neben dir und sagt, ich bin hier, ich rede zu dir, ich will dir den Weg führen, aber meine Vorstellung ist eine ganz andere. Und das heißt ja auch an einer Stelle, meine Wege sind höher als deine Wege. Und das mussten Jünger hier schmerzhaft erkennen. Aber wie schön, Jesus begegnet uns in allem Unverständnis, in allen Zweifeln, in allen Ängsten, in aller Traurigkeit, in allem Schmerz. Er verurteilt uns nicht, so wie er die Jünger nicht verurteilt hat. Er spricht ein klares Wort, er hört ihnen zu und dann legt er ihnen die Schrift aus. Und erklärt ihnen lange, warum alles so kommen musste. Und das, bevor er sich ihnen offenbart und sich ihnen zeigt. Und ich glaube, manchmal ist es noch heute so, dass Jesus sich nicht dir immer direkt mit dem Hammer zeigt, sodass alles klar ist, okay, du bist es, Jesus, sondern dass er manchmal dir sein Wort verdeutlichen will, dass er dir etwas erklären will. Manchmal geht es um eine Lektion, die wir lernen müssen, um Jesus tiefer zu begreifen, tiefer zu verstehen. Und eigentlich ist diese Bibelstelle mit den Emmaus-Jüngern ein großartiges Beispiel davon, wie Jesus mit uns unterwegs ist und was wirklich tiefe Begegnung mit ihm ausmacht. Und ich glaube, da sind wir auch ein Leben lang unterwegs, Jesus letztendlich tiefer zu verstehen. Ich sehe ihn nicht. Ich bin neben dir. Ich bin da und will dir den Weg anders zeigen, als du denkst. Ich spüre dich nicht. Ich bin gegenwärtig und durch den Heiligen Geist in dir. Ich verstehe dich nicht. Meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Auch wenn du mich nicht verstehst, folge mir nach und vertraue mir. Das ist so der erste Punkt. Wie oft ist Jesus mit uns unterwegs und wir erkennen es nicht? Den zweiten habe ich genannt, brannte nicht unser Herz. Es ist mein Lieblingsvers in dieser Geschichte, wo in Vers 32 es heißt, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, brannte nicht unser Herz. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr plötzlich etwas in Gottes Wort begriffen habt? Oder wenn ihr eine Predigt gehört habt, die euch innerlich berührt und ihr habt das Gefühl, ich habe reiche Beute gemacht und es ist etwas, das möchte ich festhalten wie einen Schatz, wo ich etwas tiefer erkannt habe und merke, wie es das ganze Herz ausfüllt? Die Bibel spricht da von dem Rhema, ein persönliches Wort Gottes. Also immer, wo in der Bibel steht, das Wort Gottes ist, das Wort Gottes hat, steht halt im griechischen Text öfters mal das Wort Rhema und öfters mal das Wort Logos. Und Logos bedeutet halt, dass ich chronologisch eine Geschichte verstehe mit meinem Verstand und sie in mir aufnehme und sie vielleicht auf mein Leben ableiten kann. Rhema bedeutet, dass es eigentlich egal, der Zusammenhang ist egal, das Wort spricht mir direkt ins Herz hinein. Es trifft mich und es weist mir den Weg oder es tröstet mich oder es gibt mir ganz viel Hoffnung und Zuversicht. Und wir dürfen für so ein Wort auch beten. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns einfach auch ein Rhema schenkt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, Herr, rede zu mir, sprich mich persönlich an. Das ist jetzt nicht eine Garantie oder ist jetzt auch was immer funktioniert, aber es ist eine Einladung. Und bei den Emmaus-Jüngern ist es so passiert. Als er ihnen die Schrift auslegte, da brannte ihr Herz und sie merkten richtig, wie es sie zutiefst innerlich berührt und wie es ihnen neue Hoffnung, neue Zuversicht gegeben hat. Vielleicht ist es auch gut, der ein oder andere von euch ist ja schon länger mit Jesus unterwegs. Was war vielleicht so der erste Moment, wo du tiefer verstanden hast, was Jesus am Kreuz getan hat oder was seine Auferstehung bedeutet? Manchmal ist es gut, sich daran zurückzuerinnern. Und als ich die Predigt vorbereitet hatte, da musste ich an eine Autofahrt denken. An eine Autofahrt, und das war kurz nachdem ich mich bekehrt hatte. Und damals gab es noch Kassetten. Und damals gab es die christliche Rockband Petra, der Fels. Und sie hatten ein Lied, das heißt It is Finished, es ist vollbracht. Und dieses Lied habe ich dann während der Autofahrt gehört und plötzlich mir schossen die Tränen in die Augen. Ich war völlig überwältigt, ich konnte kaum weiterfahren, weil ich plötzlich so tief berührt war. Und plötzlich so tief für mich klar war, boah, für all meine Schuld. Ich kann es nicht begreifen, aber es berührt mich total. Boah, und du gibst neue Kraft. Du gibst diese Dynamis, diese Kraft, die wirklich um so vieles größer ist als menschliche Kraft. Und ich muss Trotz und Wasser heulen. Und es hat mich innerlich total bewegt. Und manchmal ist das so, dass diese Auferstehungskraft auch nach Jahren, wenn du schon lange mit Jesus bist, dass es dich neu berührt. Und wenn Jesus hier sagt, euer Herz ist schwerfällig, wir brauchen diese Feste, wir brauchen den Gottesdienst, die Predigt, wir brauchen so vieles, um uns daran zu erinnern und neu berührt zu werden. Und ich glaube, es war auch kein Zufall, dass Jesus sich erst beim Brechen des Brotes gezeigt hat. Man könnte sagen, wie ein Abendmahl, obwohl hier ist nur von dem Brot die Rede. Und das Abendmahl ist so eine besondere Möglichkeit, finde ich auch. Und das Tolle ist, es gibt es gibt ein paar Leute, es ist entstanden in der Schweiz, die hatten die geniale Idee, ein Abendmahl to go. Für dich ganz persönlich, alleine. Und zwar funktioniert das so, das kann man bestellen, das kann man verschenken, man kann eine Spende weitergeben. Es ist ein schön hergestellter kleiner Sack, den man dann aufklappen kann und innen drin ist alles, was du brauchst. Eine Anleitung für das Abendmahl und eine Anleitung, um Jesus sein Leben zu geben. Dann eben tatsächlich eine Kerze, die du anzünden kannst. Dann hier für Traubensaft oder Wein ein Kelch und eben auch noch ein Feuerzeug und Öl zum Salben. Und dann kannst du das jederzeit, wo du auch gerade bist, aufklappen und für dich Abendmahl feiern. Ich lege es hier mal unten zu dem Kreuz. Steht auch drauf, wer es hergestellt hat. Soll keine Schleichwerbung sein. Aber ihr könnt gerne nachher mal reingucken. Der dritte und letzte Punkt hat mit dem zu tun, was ihr auf eurem Platz gefunden habt. Habt ihr dort alle einen Bibelvers gefunden? Dann ergreift ihn euch mal. Das ersetzt dann auch die PowerPoint. Im Philipperbrief 3, Vers 10, aus der Hoffnung für alle, da steht ein Vers, der das nochmal so auf den Punkt bringt, was letzten Endes die Emmaus-Jünger auch erlebt haben. Um Christus allein geht es mir, sagt Paulus. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. An Karfreitag war ich in Schorborn und einige wissen es, dort gibt es mehr den Kreuzgang. Das bedeutet, dass ein großes Kreuz, noch größer, ja, etwas größer als dieses hier, dass das ganz bewusst vom Neuen Land aus zur Robinson-Hütte getragen wird, die auf einer Anhöhe liegt und man während des Gangs eben auch innehält, Bibelstellen hört und vier Leute immer das Kreuz tragen können. Das wechselt immer. Jeder kann das Kreuz mal tragen oder die Nägel oder der Dornenkranz oder der purpurne Mantel. Und es ist irgendwie total krass, es ist so einfach. Du trägst ein Kreuz und doch merkst du, dieses Kreuz kommt dir so nahe. Du spürst plötzlich, wie das Holz in deine Schulter einschneidet und richtig wehtut. Du bekommst eine Ahnung, was Jesus für dich persönlich durchlitten hat. Es sind immer so 40, 50 Personen oft mit dabei und es geschieht so in Schweigen, in aller Stille. Und ich bin seit längerem schon mich immer wieder so am Fragen, ja wie kann ich letzten Endes, so wie Paulus es hier schreibt, an den Leiden von Jesu Anteil haben? Ich glaube, es geht zum einen darum, Jesus bedeutet es ganz viel, inwieweit wir wirklich die Begegnung mit ihm suchen, in die Beziehung tiefer noch eintreten. Auch wenn wir Jahre schon unterwegs sind, immer wieder doch auch nicht nur neue Facetten erkennen, sondern diese Beziehung wachsen kann, inniger werden kann. Das meint vermutlich Paulus auch damit, ich will ihn immer besser kennenlernen. Dort steht ja das Wort Knonai und das bedeutet durch Erfahrung Wissen. Also nicht die Theorie aus dem Wort Gottes, sondern die Praxis im Alltag. Täglich mit ihm unterwegs zu sein, morgens mit ihm aufzustehen und Jesus in alle Lebensbereiche reinzulassen. Aber ich denke, es geht auch darum, inwieweit wir seine Leiden dadurch teilen, dass wir auch Leid auf uns nehmen für sein Reich. Für manches, was schwer ist, mit Menschen durch schwere Situationen durchzugehen, da zu sein, auszuhalten und immer wieder zu erwarten und zu glauben, dass Jesus eingreift. Das ganze Leid dieser Welt, es ist manchmal zu viel und manch einer hört auch keine Nachrichten mehr. Und doch können wir immer fragen, Jesus, wo willst du, dass ich ein Stück mehr verstehe, was du getan hast oder dass ich für dein Reich leide? Und ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Da steht Dynamis. Und Dynamis bedeutet übersetzt die Fähigkeit, Widerstände zu überwinden. Die Fähigkeit, Widerstände zu überwinden. Das finde ich so hoffnungsmachend. Aus menschlicher Kraft können wir nur so wenig, aber wir können Gott darum bitten, dass er für uns kämpft. Ich glaube, manch einer hat von euch das auch in den letzten Monaten erlebt. Er hat gekämpft, er hat sich für eine Sache eingesetzt und hat gemerkt, wie sehr er dabei auch menschliche Kraft eingesetzt hat und es zu viel war. Und ich glaube, Jesus will dir heute sagen, das, was ich am Kreuz getan habe, das reicht aus. Es ist alles vollbracht. Ich kämpfe für dich. Du kannst loslassen. Vertraue mir. Ich möchte schließen damit, dass ich euch gerne einladen möchte. Wir singen gleich das Lied Zwischen Himmel und Erde. Und da heißt es an einer Stelle, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wir stehen in dieser Welt, aber wir sind erlöst und Gott hat uns rausgerissen. Und hier sind Steine. Und diese Steine können vielleicht eine doppelte Bedeutung haben. Zum einen, wenn du möchtest, kannst du bewusst diesen Stein als den Grabesstein sehen, der weggerollt worden ist. Und Jesus hat wirklich den Tod überwunden und ist aus dem Grab ausgestiegen. Und du kannst diesen Stein mitnehmen und in der Hosentasche dich dran erinnern, Jesus ist wieder auferstanden. Der Stein ist weggerollt. Du kannst aber auch gleich nach vorne gehen und den Stein ans Kreuz legen. Und der Stein kann auch für etwas stehen, wo du merkst, da ist tiefe Enttäuschung. Da ist eine Sache, mit der ich hadere. Da ist eine Sache, wo ich zweifle. Und so wie die Emmaus-Jünger möchte ich mit all dieser Enttäuschung, mit all dem, womit ich hadere, den Auferstandenen erleben. Ich möchte ihn erkennen und sehen und diesen Stein am Kreuz ablegen. Lasst uns diese Zeit haben.